HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 23. November. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße hier im Abendblatt-Studio zum einen meinen Kollegen Henrik Jacobs. Moin Henrik.
Moin Kai.
Und zum anderen begrüßen wir zusammen einen ganz besonderen Gast, der auch eine ganz besondere Vorstellung verdient hat, die aber irgendwie eigentlich gar keine Vorstellung ist, aber wir hören einfach mal rein.
Hallo Tati, hier ist Nino. Ich habe 3 Fußballtrikots. Ein St. Pauli-Trikot, ein Falken-Trikot und ein HSV-Trikot. Tschüss!
Ja, das war Nino, Sohn von seinem besten Papa der Welt, dem möglicherweise angesagtesten Bestseller-Autor in Deutschlands und den vielleicht größten HSV-Fan Altonas. Herzlich willkommen, Sascha Stanišić. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen.
Ja, wunderbar. Moin, ihr beiden. Hallo. Das war ja schön mit Nikolai.
Ja, überraschend.
Er hat wirklich 3 Trikots. Also er hat ein T-Shirt von Pauli, dann hat er vom HFC Falke ein Trikot geschenkt bekommen und natürlich auch noch ein HSV-Trikot. Und je nach Laune zieht er sich die dann jeweils an.
So. Ja, also nicht nur dein Sohn ist HSV-Fan, sondern natürlich auch sein Papa. Deswegen bist du auch hier und wer heute das Abendblatt gelesen hat, ist jetzt wahrscheinlich nicht so ganz überrascht über deinen Besuch. Du warst gestern mit mir im Stadion, im Volksparkstadion beim Spiel gegen Bochum. Erzähl doch einfach mal kurz, wie war's?
Ja, mein erstes Spiel unter diesen Pandemiebedingungen sozusagen und auch jetzt seit längerem auch wieder ein erstes Spiel im Stadion. Es war leider eine ebene Niederlage und ich fand aber insgesamt das Spiel ziemlich spannend, nicht nur vom Strategischen her, sondern auch von der Stimmung. Es ist interessant, mal auch den Spielern zuzuhören. Man hat so ein Kreisliga-Gefühl, dass dort jetzt über den Platz geschrien wird. Aber auch insgesamt, dass das doch stattfindet. Ich war froh, da zu sein, das mal gesehen zu haben und jetzt auch den Text geschrieben zu haben. Es ist wirklich wie so eine Art eigenes Genre, finde ich, diese Sportberichterstattung, wenn man versucht, so ein bisschen auch sprachlich was zu machen. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und vielen Dank auch für die Gelegenheit, das zu tun. Ich hoffe, dass das nächste Mal mit einem Sieger auch klappt. Dieses Mal war das jetzt eher blöd gelaufen.
Wir müssen vielleicht mal einmal ganz kurz für die Hörer, die das nicht wissen, einmal erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Du hast, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, am 1. Juni, ich habe nochmal nachgeguckt, du twitterst ja sehr viel. Mhm. Und du hast am 1. Juni getwittert, ich würde übrigens sehr gern mal zu einem Bundesligaspiel fahren und so einen Nachbericht schreiben für eine Zeitung, hint, hint. Und obwohl wir jetzt mit der Bundesliga leider nicht dienen können, haben wir den Hint natürlich verstanden. Und meine Antwort damals war, lieber Herr Stanišić, wir würden Sie sehr gern beim Wort nehmen. Wenn Ihr Angebot ernst gemeint ist, dann sind Sie hiermit von der Sportredaktion vom Hamburger Abendblatt für ein Spiel verpflichtet. Beste Grüße aus Hamburg. Und dann haben wir das relativ schnell abgemacht und gab irgendwie nur noch ein Problem, dass wir einen Termin finden musst und gefühlt wurdest du in den letzten Wochen jedes Wochenende für irgendein Buch ausgezeichnet und ja. Das war irgendwie das einzig freie Wochenende, wo der HSV dann die Idee hatte, dann ausnahmsweise mal nicht zu gewinnen.
Ja, so ist es. Also man hat auch so diese Geschichten mit dem Aberglauben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte früher zum Beispiel als HSV noch zu dieser inzwischen unfassbar scheinenden Zeit in der Champions League gespielt habe, ja, dann habe ich gedacht, jedes Mal, wenn ich die Spiele alleine gucke, verlieren sie nicht. Und das war auch so. Sobald ich in Gesellschaft war, haben sie verloren. Und diesmal dachte ich auch, mein Gott, also jetzt war ich kein einziges Mal im Stadion und wir haben noch keine Niederlage diese Saison gehabt in der Liga und jetzt kriege ich da hin. Und jetzt ist halt so, bei mir bricht was zusammen. Also ich darf diese Saison nicht mehr ins Stadion gehen. Also das ist irgendwie so komisch bei dieser ganzen Geschichte. Ich wollte gerne darüber berichten und ich wollte gerne mal auch dieses Genre ausprobieren. Aber das ist jetzt, ich leide tatsächlich darunter. Ich leide unter dieser Niederlage, auch wenn es nur zweite Liga ist, auch wenn jetzt größere Probleme in der Welt da sind. Also mich beschäftigt das dann noch Tage danach.
Hättest du mehr gelitten, wenn du es jetzt gestern einfach nur als Fan am Fernseher angeguckt hättest?
Nee, ich glaube, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die Anwesenheit vor Ort und das mitzuerleben, und also ich war so irgendwie, ich weiß nicht, es ist wirklich, also es geht jetzt noch gar nicht so um viel, es ist Anfang der Saison und irgendwie müsste man das lockerer nehmen, aber also es tut einfach weh, es stichelt so einen und vor allem wenn sie so, die waren ja eigentlich im Grunde chancenlos, aber wenn man den Spielverlauf, dann, also nicht mal das, also nicht mal dieses Aufkeimen an der Hoffnung nach diesem Ausgleich, dass so kurz diese 10 Minuten oder wie lange das gedauert hat. Ich glaube, zu Hause wäre das einfacher zu ertragen gewesen, also so wirklich leibhaftig zu erleben.
Ja. Wir haben jetzt in den ersten Minuten schon, hat jeder mitbekommen, du bist großer HSV-Fan. Mhm. Nicht jeder HSV-Podcast-Hörer weiß vielleicht, wer du bist, deswegen einmal ganz kurz dich vorgestellt. Du bist 1978 aus dem ehemaligen Jugoslawien mit deinen Eltern gekommen aufgrund des Bosnienkrieges. Bist nach Heidelberg seid ihr gekommen. Mhm. Bist dann später nach Hamburg geschrieben, viele Bücher geschrieben. Das erfolgreichste, das liegt hier auch vor mir auf dem Tisch, Herkunft ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem letztes Jahr zum Buch des Jahres. Und genau, jetzt bist du hier bei uns. Soweit alles mehr oder weniger korrekt zusammengefasst.
Ja, wunderbar. Diese Geschichte mit Heidelberg ist ja auch so eine. Ich kam damals nach Deutschland, ich war 14 Jahre alt und auch der Fußball spielte schon in meiner Jugend eine große Rolle. Also ich hatte da, die jugoslawische Liga war damals auch sehr gut. Wir hatten sowohl auf dem Nationalmannschaftslevel, aber auch in den Clubs sehr gute Zeiten gehabt. 91 Roter Stern Belgrad, mein jugoslawischer Verein.
Zu dem wir auf jeden Fall noch kommen.
Ja, damals den Pokal der Landesmeister gewonnen. Also ich kam schon nach Deutschland, nach Heidelberg und kam aber leider eben in eine Stadt, in der keine Bundesligamannschaft war, also entfernt keine Bundesligamannschaft war.
Nicht mal Hoffenheim
gab es. Nicht mal Hoffenheim. Die gab es dann irgendwo wahrscheinlich in der vierten Liga. Ich weiß gar nicht, wo die da gespielt haben damals. Genau. Und
in der siebten würde ich mal vermuten.
Wahrscheinlich, genau. Und ja. Ja, und dann zum HSV kam ich glaube, das habe ich auch ein bisschen angedeutet, auch in dem Text, über einen relativen Zufall. Ich habe einen Freund gehabt in meiner ersten Regelklasse im Deutschen, als ich schon also eigentlich angefangen hatte, normal, ich glaube, die 10. Klasse war das. Und das war ein echt netter Typ und der hat mich mal mitgenommen zu einem HSV-Spiel nach Karlsruhe damals, ein Auswärtsspiel. Und ich fand es einfach so geil, da diese Stimmung, Bundesliga zum ersten Mal, ein Spiel und dann unter den Fans und so, jetzt gar nicht mehr so als Flüchtling gesehen zu haben oder irgendjemand, der so prekäre Lebensverhältnisse und so. Ich war einfach einer von den Fans auf der Tribüne. Kein Mensch kannte meine Vorgeschichte. Ich durfte mit dem Vater von Sebastian und ihm dort stehen und singen und dieses Gesänge. Und es war alles so eine extrem erfreuliche Erfahrung in Deutschland nach ersten 6 Monaten, wo eigentlich wenig erfreulich war. Und das blieb dann so hängen. Bis heute ist das so einer der frühen Leuchtpunkte in meinem Leben, als damals noch als Flüchtling in Deutschland. Und ich weiß, für andere Menschen sind das andere Momente. Und bei mir war das eben dann irgendwie so Fußball, als ich das erste Mal das Gefühl hatte, jetzt bist du irgendwo angekommen, auch wenn es so eine Nische ist. Ja, du bist jetzt hier einfach einer von vielen, die für eine Mannschaft jubeln.
Mhm. Knapp 30 Jahre später liegt jetzt hier vor uns dein erster Spielbericht über den HSV.
Ja.
Gab es schon Reaktionen heute Morgen?
Ja, also, ich habe ein bisschen geschaut auf Twitter gab es einige schöne Reaktionen. Ich hatte zwei noch Nachrichten bekommen von Leuten, die es gelesen haben, die von der Aktion noch nichts wussten, die mir so gratuliert haben, weil sie den Text irgendwie interessant und gut fanden. Also es ist so aufregend für mich, weil es halt so eine Tagesberichterstattung und es ist was ganz anderes, wenn man so Zeit hat und ein halbes Jahr, ein Jahr arbeitet an dem Text und so. Mich freut es, dass die Leute das jetzt lesen werden im Laufe des Tages und genau, spätestens wenn die Eltern in der Kita das gelesen haben, werde ich wissen, was da. Wobei ja. Ich diesmal nichts gegen Pauli geschrieben habe.
Ja, gab es vielleicht sogar Stellen, die dir selbst am besten gefallen haben? Also es gab direkt ein paar Kollegen, die einzelne Zitate dann herausgesucht haben, die sie besonders schön fanden. Zum Beispiel die Ästhetik des Fehlpasses.
Genau. Was ich bei eurer Arbeit so schätze, ist, wenn ich dann einen Text lese über ein Spiel der bestimmten Rhythmen und ja, auch sprachlichen Konventionen in der Berichterstattung folgt. Und dann lese ich aber einen Bericht, in dem jemand versucht, doch mal ein bisschen was anderes sprachlich zu machen. Das passiert ja auch bei uns, bei euch auch allen. Dafür ist aber wenig Zeit. Und genau das habe ich versucht, in diesen 3-4 Stunden, die ich hatte, ein paar Bilder zu finden für diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, das sind die Stellen, die mir persönlich dann am wichtigsten sind. Also nicht die Stellen, die jetzt unbedingt die Taktik beschreiben oder den Verlauf, die Fouls und so weiter, aber die Bilder zu finden für etwas, was eigentlich jedem klar sein sollte, zum Beispiel die Dreierabwehrkette, von der wir gestern auch im Stadion sprachen, die jetzt Hamburg gestern gespielt hat, nicht so zu nennen als solche und sie einzuordnen als strategischen Baustein, sondern daraus einen Satz zu machen, in dem sie lebt, in dem etwas mit ihr passiert. Und diese Stellen fand ich, glaube ich, also am wichtigsten, jetzt nicht am gelungensten oder so, aber dafür Worte zu finden für etwas, für das schon Konventionen bestehen. Also für den, ein Leser, der das liest, der wird das lesen, ja, Dreierkette wurde gespielt und so weiter. Und das war mir wichtig, dass ich dafür Bilder finde.
Sprache ist ja für dich ganz wichtig, ist ja klar, als Schriftsteller. Wie konsumierst du denn Fußballberichterstattung? Also du bist ja HSV-Fan, liest du jeden Tag die HSV-Berichte? Und wenn ja, du kannst hier Werbung oder auch nicht Werbung machen, in welchen Zeitungen? zurück, kannst du dich auch anfreunden mit einem ganz, in Anführungsstrichen, normalen Boulevardartikel in der Bildzeitung zum Beispiel. Also wie konsumierst du Fußballberichte?
Ja, also die Bild würde ich nicht lesen. Ich weiß gar nicht, wie die berichten, ehrlich gesagt. Also ich hatte das noch nie gelesen. Aber ich habe, die Süddeutsche ist mein To-Go. Und da lese ich nicht nur, also früher war das natürlich auch, wenn HSV in der ersten Liga gespielt hatte, war da auch viel mehr Platz für HSV. Aber ich lese tatsächlich die ganze Sportberichterstattung. Ich lese das alles. Und dort gibt es Platz. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für so eine Art von Text, dass du in dieser Menge an Möglichkeiten, die dir als Autor bestehen, auch den Platz dafür bekommst, die auszuleben. Und das gibt's bei der Süddeutschen. Und das ist wirklich, die Texte haben eine hohe Qualität. Und das, ich lese es mit großem Vergnügen ein Text über eine Begegnung, eine sportliche Art, ob Basketball, Eishockey oder Fußball, ist für mich dann gelungen, wenn ich über den eigentlichen Verlauf, sagen wir mal, das Inhaltliche eines Spiels, Bilder bekomme für das Drumherum, für die Stimmung auf den Rängen. Also das Spiel will ich als komplette Erfahrung lesen. So, und dazu brauche ich mehr als nur diese Konvention, von der wir sprachen. Ich brauche einen Reporter, der sich auch einlässt, der mal auch runtergeht und mal vielleicht irgendwie eine ungewöhnliche Begegnung noch dazu beschreibt. Wie so ein szenisches Erzählen nennen wir das. Also wenn ich das Gefühl habe, dem Schreiber war es wirklich, wirklich eine relevante Angelegenheit, dort dieses Spiel in allen Facetten zu umschreiben. Und dafür, wie gesagt, ist nicht immer Platz und wahrscheinlich auch nicht immer die Zeit. Das ist, glaube ich, auch eine Rolle, die da spielt. Aber wenn das passiert, das spürt man im Text. Also dann lebt der Text von anderen Bildern und Elementen, als er sonst leben würde in einer, ja, ich habe es gestern zum Beispiel bei Kicker, habe ich dann direkt nach unserem Spiel das gelesen und das war halt, also da war nichts, was mich auch nur ansatzweise irgendwie getriggert hätte. Es war eine reine Nacherzählung von diesem Spiel und so, und es war, ich habe das Gefühl, wenn man dann den Namen der Spieler austauscht und das Ergebnis, dann ist es halt ein anderes Spiel gewesen. Also es ist nichts, was erinnerungswürdig
ist. Das ist kein Lesevergnügen.
Kein Lesevergnügen und ich werde das vergessen. Ich werde diesen Text vergessen. Und das finde ich, ja, es ist natürlich, die müssen das so machen, das wird ja auch erwartet. Also ich bin ja auch sofort dahin gegangen, weil ich wusste, der Text wird da stehen. Aber im Grunde ist es wie so eine Datenbank eigentlich von Informationen. Mhm. Mehr ist es nicht.
Mhm. Du hast eben die Stimmung auf den Rängen angesprochen, die gab es ja gestern nicht wirklich. Also du warst einer von ungefähr, ich würde mal sagen, 50 Menschen, die auf der Tribüne oben saßen. Das hat das natürlich auch nochmal Besonderes gemacht. Und zu diesem Erlebnis hat jemand eine Frage noch an dich.
Moin Moin Sascha, hier ist Sergej. Ich hoffe, dir geht's gut und in diesen Zeiten, die uns nicht zufriedenstellen. Was die Frage angeht, ich beneide dich, dass du im Stadion live warst und dir das alles anschauen konntest. Und meine Frage ist, wie war das Gefühl, ein Spiel live in diese Corona-Zeiten zu sehen? Und was kannst du sagen, wie findet ein Spiel statt ohne Zuschauer? Liebe Grüße von Sergej.
Sergej Barbares war das.
Und, super, es ist mein Idol aller Zeiten. Das ist wirklich einer der für mich wichtigsten Spieler, nicht nur jetzt, weil er beim HSV gespielt hat, sondern auch in der bosnischen Nationalmannschaft. Ich sprach mit Henrik auch gestern über ihn. Jemand, der ein hohes Standing hat für bei uns allen als Fans und der sich immer in allen Zusammenhängen, auch in puncto Nationalmannschaft, wahnsinnig gut verhalten hat und auch mal sagt, wenn etwas nicht passt und die wirklich schwierige Lage im bosnischen Fußball und dort den Oberen auch mal die Meinung pfeift. Also ich bin wirklich sehr gerührt jetzt. Also es ist zum ersten Mal, dass wir quasi auch so indirekt miteinander sprechen. Und
weil du erzählt hast, ihr hattet mal eine Begegnung in der Schanze.
Genau. Ich habe mal, das ist wirklich Ewigkeiten her. Ich hatte mein Buch zufällig dabei. Ich war in Hamburg. Ich wohnte damals noch gar nicht in Hamburg. Hatte hier am Abend eine Lesung und war in der Schanze und habe gegessen. Und da kam er vorbei mit. Und dann habe ich gesagt, hey Sergej, komm, kannst du mir mal eine Signatur und eine Unterschrift geben? Und dann habe ich ihm mein eigenes Buch gegeben, in das er seine Unterschrift gegeben hat. Das war wie so. Ja, das ist wirklich da. Das ist ein ganz super Typ
Lustigerweise, bevor du die Frage beantwortest, ist es ja so, dass eigentlich zwei der größten bosnischen Spieler HSVer sind.
Richtig,
ne? Mit Sergej und Hasan Salihamidžić. Ja,
genau. Und da zu der Zeit kam ich, also Salihamidžić war gerade noch hier, als ich zum HSV kam und Barbares kam später dazu, aus Dortmund, glaube ich, damals. Und ich bin wirklich kein Mensch, der jetzt irgendwie so nationale Zugehörigkeit als irgendwie Pluspunkte für irgendetwas bei uns, aber das hat schon eine Rolle gespielt. Also es war schon cool, die zu sehen hier und zu spielen. Später kam dann noch Petrić, kam als kroatischer Spieler, der war hier auch sehr angesehen und war ein guter Spieler. Ilicevic, der nicht so gut weggekommen
ist. Olić
natürlich, ja, die Kampfmaschine. genau, also das spielt, sowas spielt eine Rolle. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen. Interessant war, was fehlt, ist auch die Häme. Ja, also ich hatte oft im Zuschauerraum, bei solchen Spielen wie heute, wäre spätestens nach dem 2-1, glaube ich, die Stimmung leicht am Kippen gewesen. Und es ist ja bei uns leider oft so, dass es relativ in letzter Zeit vor allem, also die Geduld ist nicht immer da, dass dass man auch so versucht, halt bis zum Schluss anzufeuern, auch wenn es mal schlecht läuft. Und da war ich so ein bisschen froh darüber, zum Beispiel, dass diese Art von wahrscheinlicher Ablehnung, die da gekommen wäre nach dem 2-1, 3-1, das war halt nicht da. Also es gab so unter den Journalisten da so ein bisschen was, so mal einen blöden Spruch und so, aber die Pfiffe gegen die eigene Mannschaft und sowas, klar gehört das auch so ein bisschen irgendwie dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, also ich bin eher jemand, der dann sich freut, wenn das Publikum, auch wenn es mal echt 3-1 steht, nochmal diese letzten 5 Minuten dann halt. Und es gab diesen Moment, den beschreibe ich auch im Test, ein falscher Einwurf in der 92. Minute. Das hätte, die wären ausgeflippt an den Rängen. Ja. Und das war in dem Fall halt nichts. Okay, der falsche Einwurf, mein Gott, passiert. Der Junge ist 19 Jahre alt, aufregend, 2 Minuten, vielleicht kriegen wir noch was hin. Falscher Einwurf. Aber das wäre auf den Rängen, die hätten den zerrissen. Ja. Und darüber war ich ein bisschen froh. Nicht so froh war ich eben über das Gegenteil. Bei dem 1-1, da wäre in der Hütte, also
es gab sehr laut Musik, wie du ja auch beschrieben hast.
Es gab Musik und so, aber oder auch am Anfang diese erste Stelle. Nach einer halben Minute, ja, gerät Schwinsheimer da rein, erobert den Ball am Strafraum, eine Riesenchance, ja.
Da wäre sofort natürlich im
Stadion. Alle wären da, ja, und das trägt dich natürlich auch, spürt, und dann war es halt so, naja gut, halt Eckball und so wieder Stille. Also um auf die Frage eben zu antworten, es hat so Vor- und Nachteile, also viel mehr Nachteile eigentlich, aber wir wünschen uns das alle, dass es wieder irgendwann soweit ist.
Du hast die nächste Frage eigentlich schon so halb beantwortet, aber wir wollen sie trotzdem nochmal erstens hören, die Frage, und zweitens die ganze Antwort nochmal hören von dir. Jetzt kommt eine Frage vom Chef des Literaturhauses, von Rainer Moritz.
Hier Rainer Moritz vom Literaturhaus. Hallo lieber Sascha, ich freue mich, dass du einen Podcast fürs Hamburger Abendblatt machst und bin gespannt, was du zu sagen hast. Und eine Frage habe ich natürlich auch als eingetragenes Mitglied des TSV 1860 München. Woher kommt deine Liebe zum Hamburger Sportverein? Eigentlich gehört es sich für einen Hamburger Intellektuellen ja, dass er für St. Pauli schwärmt und den Totenkopf auf dem Fahrrad kleben hat. Warum HSV? Warum HSV bei dir? Hat es vielleicht damit zu tun, dass du dich selbst geißeln willst, durch die schlechten Spielzeiten des HSV dichterisch produktiver wirst? Das würde mich interessieren.
Ja, dichterisch produktiver bist du auf jeden Fall gestern geworden. Ja. Die Frage nach St. Pauli vielleicht, kannst du die nochmal beantworten? Gab es für dich in deiner Zeit in Hamburg auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht dich noch stärker an St. Pauli zu binden, emotional, was den Fußball
angeht? Ja, also ich hab hier gute Freunde in Hamburg, die eigentlich fast ausnahmslos alle Pauli-Fans sind. Und ich war auch schon im Stadion. Und ich bin halt wahrscheinlich dadurch, dass ich irgendwie so über diese Ecke, die ich schon erzählt habe, zum HSV gekommen, also über eine Begegnung in Heidelberg, also abseits jeglichem Hamburg-Kontext, habe ich diese Abneigung gegenüber Pauli niemals so richtig entwickeln können. Ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn du hier aufgewachsen bist in Hamburg, in der Stadt, und das mitkriegst und in deinem Umfeld diese von kleinster Minimalaggression, die dazugehört, bis hin zu so richtigen, wenn du das alles mitbekommen hast, dann lebt was in dir, was ich halt so nicht habe. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, ich wusste quasi theoretisch von diesem Derby.
Wie alt warst du, als du nach Hamburg gezogen bist?
Das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Also
aber du warst vorher schon HSV-Fan.
Genau, ich war ja seit 92 dann quasi.
Genau.
Und das heißt, man bringt so eine theoretische Freude, wenn Pauli verliert mit so. Aber das hört schon so da irgendwie auf. Und wenn sie gegeneinander spielen, ist die Sympathie klar verteilt. Es ist aber auch nochmal was anderes dabei. Es ist irgendwie auch interessant für mich, der Einzige zu sein immer, der Rainer Moritz sagt das wirklich genau richtig, also es gibt kaum einen Intellektuellen in Hamburg, der sich für Fußball interessiert, der HSV-Fan ist. Ich bin immer der Einzige. Ja, ich bin, egal in welchen Kontext ich so komme, in diesen von den Kulturkreisen, es ist immer, ich bin immer so der Außenseiter. Und ich liebe das irgendwie auch. Ich finde das so super, wenn die mir anfangen, von der ruhmreichen Tradition des linken St. Paulis zu erzählen. Und ich denke, ihr kauft doch auch nur einfach Merchandising. Also ihr seid doch auch nur so. Und ich denke, das hat auch was. Mal eben nicht so, in dem Fall bin ich halt eben nicht Mainstream, sondern bin ja eben jemand, der da nicht dazu gehört. Und wir hatten über diese Entwicklung zum HSV am Anfang gesprochen. Für mich war eine ganz wichtige Phase, wo sich das so befestigt hatte, waren diese Champions League Jahre. Das waren so die guten Jahre, in denen ich war in Amerika damals, hatte ein Studium
aufgeteilt. Meinst du das Jahr mit dem Juve-Spiel oder später mit Van der Vaart?
Auch mit Van der Vaart. Also es gab so zwei Phasen, die bei dem HSV wirklich auch in der Liga oben mitgespielt hatte. Und das war immer so die Frage, schaffen wir das dieses Mal, dann Europa League, dann später auch. Also De Jong und so, also wirklich so gute Spieler bei uns gewesen sind. Und das hat so richtig auch dieses, ich hatte bis dahin keine Erfolgserlebnisse großartig, mal ein Spiel gewonnen oder so. Aber oft erzählt man ja diese Geschichte von Liebe zu einem Verein, wie eine Erfolgsgeschichte, auch damals Gladbach und so weiter. Und dann kommt diese. Und bei mir hat sich damals das aber befestigt in diesen Jahren. Mein Gott, ich saß in Amerika mit diesem 6 Stunden Unterschied und habe dann alleine natürlich, wie gesagt, aber glaube, dieses Juve-Spiel gehört damals. Und das war für mich so, mein HSV spielt 4-4 gegen Juve, ja. Und es gibt dieses eine Lied, das später gemacht worden ist, das kennt ihr vielleicht auch. Ja. Energy. Manchmal, wenn so ein wichtiges Spiel ansteht, dann höre ich mir das noch zu Hause an, um mich so richtig aufzuputschen und so. Ja,
genau.
Ja,
auch da spielt Sergej eine Nebenrolle, die zur Hauptrolle wird.
Ja, scheiße, klar, ja. Aber, ja, darüber sprachen wir auch gestern. Ich meine, der macht trotzdem ein gutes Spiel und dann halt dieser blöde Foul dann zum Schluss. Aber auch das wurde ihm, glaube ich, verziehen. Also klar, in dem Moment war das blöd, aber, ja. Dennoch, später haben sie ja 3-1 gewonnen und komischerweise das Spiel, das sie gewonnen haben, ist viel weniger in der Erinnerung, ist so viel weniger prägend, weil halt solche Spiele wie dieses 4-4, die erlebst du halt einmal im Leben. Mhm. Ne?
Es gehört vielleicht auch ein bisschen zur Identität des HSV dazu, dass das möglicherweise beste Spiel seit 1983 kein Sieg war. Ne?
Genau, ja, so ist es. Und ich glaube, jeder, der im Stadion war, der wird das niemals vergessen.
Du bist ja häufiger auch im Stadion gewesen, ne? Hast du eine Dauerkarte gehabt? Ja. Wo bist du dann im Stadion zu sehen? Stehst du auf der Nord oder guckst du es lieber dann in Ruhe?
Ich stehe leider nicht auf der Nord. Also ich hatte irgendwann mal vor Ewigkeiten mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, hatte eins von diesen kleinen Spielen mal in der Nord gestanden und ich fand es auch total geil, mal die Erfahrung zu haben, aber ich meistens sitze ich irgendwo so. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das entwickelt. Ich habe vor, jetzt weniger zu reisen. Das heißt, ich bin weniger in der Stadt, mehr in der Stadt. Und wenn es wieder geht, dann hole ich mir natürlich wieder eine Dauerkarte. Und ich hoffe dann, dass es eine Dauerkarte für die erste Liga wird. Ja, mal sehen.
Du bist natürlich Fan, das kriegen wir jetzt auf jeden Fall mit. Wie schwierig war das für dich als Fan gestern, dann diesen Bericht zu schreiben? Ja, natürlich auch zeitlich begrenzt. Also du hast ja nicht ewig Zeit.
Interessant ist, glaube ich, auch die Anwesenheit im Stadion mit der Rolle als Reporter. Du hast ja auch so eine gewisse Verpflichtung einer Objektivität der Beurteilung von dem Spiel. Eigentlich nimmst du mit und du guckst dir das Spiel an und versuchst auch zu schauen, abhängig von deiner Zuneigung zu dem Verein, was tut sich da rein objektiv gesehen? So. Und es war interessant, weil normalerweise wäre ich ja viel leidenschaftlicher vor Ort gewesen und hätte mich vielleicht viel mehr aufgeregt. Aber so habe ich quasi eine Notiz gemacht, statt mich aufzuregen. Und das war eine andere Wahrnehmung des Spieles, weil die ganze Zeit mitlief, du wirst einen Text darüber schreiben, du wirst einen Text darüber schreiben. Erst gegen Ende, also so klar war, okay, das heute reißen wir hier nichts mehr, habe ich gemerkt, dass mich das doch einiges einfach so persönlich dann so angreift. Und das war beim Text dann auch, manchmal, es kam so raus. Und zum Beispiel das Ende, ich wollte unbedingt ein hoffnungsvolles Ende schreiben, obwohl das Spiel wirklich jetzt erstmal als Spiel keinen Anlass zur Hoffnung gab. Und deswegen ist es weiter so, später in einem Gespräch mit Daniel Thun war das ja auch bei ihm so zu spüren, ja klar, ein Knacks, aber komm, also wir sind immer noch oben und wir werden jetzt daran arbeiten. Also auch er hat so, okay, das hacken wir jetzt ab, ist so typisch, ne? Wir hacken das jetzt ab und gucken nach vorne. Und da merkte ich einfach, ich kann nicht objektiv als Reporter mehr diesen Text zu Ende bringen. Ich muss auch meine Hoffnung, dass es das nächste Spiel gegen Heidenheim, was schwer genug sein wird, dass das besser sein wird. Also trotzdem spielte es mit. Und das wäre ein Problem übrigens. Wenn ich das jetzt ja auf Dauer machen würde, würde es jedes Mal der Fall sein. Also ich würde jedes Mal wahrscheinlich durchklingen lassen, dass es mir irgendwie weh tut oder leid tut oder im umgekehrten Fall, dass es total geil ist, dass wir gewonnen haben, so.
Das Spiel war um 15.20 Uhr, Pi mal Daumen, zu Ende. Wann hast du den Text abgegeben? Wie lange hast du gebraucht?
Und ja, wir kamen dann nach Hause. Ich war, glaube ich, so 4:30 oder so, genau. Und ich habe mich sofort hingesetzt und habe dann bis auf 2-3 kurze Unterbrechungen, was zu trinken, was zu essen, bis 8 Uhr ungefähr geschrieben, dann nochmal gelesen. Also 3 Stunden im Grunde waren das zum Schreiben. Wobei ich den Anfang schon im Stadion geschrieben hatte, weil ich dachte, okay, es gibt eine persönliche Komponente, die möchte ich gerne mal erzählen und die konnte ich erzählen, ohne das Spiel zu sehen. Und dass da meine HSV-Fan-Karriere mit der Niederlage begann und jetzt wieder mit dem ersten Text Niederlage, das war ein guter Rahmen für den Text. Und das hatte ich dann schon quasi so ein bisschen vorbereitet.
Hat sich, oder wie anders ist das als jetzt so dein normaler Schreiballtag, wenn du Herkunft schreibst, 360 Seiten, jetzt hast du eine Seite zur Verfügung gehabt. Ist das ein anderes Arbeiten dann für dich, auch ja, von den total. Gedanken, die du hast?
Total. Also es ist erstmal bei einem Roman oder bei einer Erzählung oder bei einem literarischen Text, der nicht so eine Art auf Beobachtung basiert, sondern tatsächlich hast du Recherchen, und der Rest ist in deinem Kopf. Hast du gar nicht so einen Bezugrahmen wie bei einem Fußballspiel. Bei einem Fußballspiel hast du immer ja das Geschehen auf dem Feld, aus dem du die Informationen und die Bilder und Stimmung und Strategie und so weiter rausholst. Und dafür brauchst du die Wörter. Also es ist im Grunde eigentlich ein leichteres Schreiben, weil du immer eine Art Schablone vor dir hast, die du benutzen kannst. Bei den literarischen Texten sonstiger Art hast du diese Schablone eigentlich nicht. Du hast zwar vielleicht eine eigene Erfahrung mal gemacht, die ist als Erinnerung da, aber du hast nicht so Statistik, du hast nicht die gelben Karten, du hast nicht so klare Bezugrahmen für deinen Text, sondern du musst sie dir irgendwie aus dem Kopf holen. Und deswegen dauert es natürlich auch länger, bis du dann die richtigen Worte für eine nicht gemachte Erfahrung findest. Ja, und von daher war das leichter. Die Zeit ist trotzdem das Problem. Also auch wenn alle Informationen eigentlich da sind, brauchst du ja trotzdem die Zeit, um sie zu formulieren. So. Aber ansonsten, ja, das ist wirklich ein anderes Schreiben.
Wenn du jetzt, wie Hendrik eben sagt, 360 Seiten Herkunft hast als Buch, bist du so strukturiert, dass du dir jeden Tag 10 Seiten vornimmst oder bist du irgendwann im Flow und schreibst dann einen Tag lang durch und hast dann auch 2 Tage Pause oder wie gehst du an so ein Buch ran?
Ja, das ist ein bisschen wie ein Fußballspiel tatsächlich eigentlich. Also es gibt so eine erste Halbzeit, die eigentlich fast nur aus Recherche und so Abtasten, was mache ich denn hier und welche Geschichte will ich erzählen, wie positioniere ich mich, welche Stimmen habe ich, wie ist der Erzähler, also so quasi so ein strategischer Rahmen für dieses Buch und dann beginnt das Schreiben aufgrund von diesen strategischen Überlegungen, aufgrund der Recherche. Und das wird intensiver, je näher die Deadline kommt. So ein bisschen auch wie bei einer Abgabe von einem Text jetzt bei euch. Man sieht, oh, ich habe nur noch eine Stunde. Bei mir ist es dann, oh, ich habe nur noch einen Monat. Also es gibt einen Punkt, bei dem dann das Schreiben übernimmt. Und dann ist es wirklich so. Dann müssen halt 5, 6 Seiten am Tag sein. Sie müssen es einfach sein, weil der Verlag schon auf die Drucklegung wartet und so weiter. Also du hast dann irgendwann nicht mehr die Zeit, dir zu überlegen, was du da wirklich machst. Sondern bis dahin müssen diese Gedanken sitzen und du sitzt dann nur da. Und es ist quasi jeden Tag so wie gestern. Du hast jeden Tag, was ist, 6, 7 Stunden Zeit und die haust du voll in die Tasten. Sonst schaffst du es einfach nicht. Und dann muss ich das alles verschieben und Marketing ist gemacht und so. Und ich habe es bisher immer gemacht, aber der letzte Monat war absolute Hölle. Jedes Mal war so halt, also ja, es ist wie, steht 1:1 und du hast noch
wie die letzte Stunde, wie die letzte Stunde vorab.
Ja, so in etwa. Und wie gesagt, also das Schreiben ist echt ein anderes. Oft sitze ich halt wirklich da und überlege, was kommt jetzt als nächstes? Bei einem Fußballspiel weißt du ja eigentlich, was als nächstes kommen wird und brauchst dafür nur die quasi das Vokabular.
Du hast heute schon auf Twitter aus Spaß geschrieben, deine Karriere als Autor ist jetzt vorbei, du wirst jetzt Sportjournalist. Hat das jetzt so einen Spaß gemacht gestern, dass du sagen würdest, oh, das will ich unbedingt nochmal machen?
Ja, total.
Das will ich nochmal vielleicht besser machen, das würde ich anders machen.
Ja, super. Mein großer Traum ist eigentlich mal so ein Buch zu schreiben, das aus dem Sport rauskommt. Ja. Also ich hatte bisher... Ich habe mal sehr lange Zeit in einem Dorf in Brandenburg verbracht und daraus auch 360 Seiten gemacht. So diese kleine Welt von dem Dorf. Und ich finde, gerade der Fußball, nicht nur jetzt die reine Spielberichterstattung, sondern alles, was drumherum passiert, ja, ein Training, die langen Fahrten irgendwo hinauswärts, diese Langeweile, die du dann auch hast als Spieler wahrscheinlich, aber auch das Privatleben und all das, da ist so viel dramatischer Stoff, dramatische Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, von denen wir wirklich sehr wenig wissen, weil das, was nach draußen kommt, sind meistens die Spiele und wenn es mal einen Skandal gibt und Wechsel und so weiter, aber mal so ein Jahr lang. So wie, also solche Texte zu schreiben, aber dann wirklich so jede Woche irgendwo dabei zu sein, mitzufahren. Das ist halt so, irgendwann hoffe ich sehr auf so ein Projekt. Ich hab gestern das erwähnt, Thomas Plätzinger hat so ein Buch geschrieben über Alba Berlin. Der hat ja ein Jahr lang mit Alba Berlin alles mitgemacht.
Aus Sicht des Fans, eine Saison mit Verona von Tim Parks ist
ja, tatsächlich wunderbar, auch sehr wunderbar. Zu empfehlen. Ja, also so etwas wäre, also und diese Erfahrung, diese Art zum Schreiben zu gestern, wo das Sport und ein Spiel dir die Möglichkeiten zum Erzählen lässt, das finde ich super.
Das wäre mal ein schönes Gegenprojekt zu den ganzen Netflix und Amazon Prime Dokumentation, ja, die es jetzt gibt, dass man, dass du eine Aufstiegssaison mit dem HSV
das wär als Autor begleitest. Du müsstest halt, da müsste der Verein natürlich mitmachen. Du müsstest halt sagen, hey Leute, ich bin kein, ich will niemanden schaden oder so, aber habt ihr nicht auch Bock mal zu erzählen, wie es euch so, also was so geht, ja, wie der Druck und dann die erfolgsversprechenden Einkäufe, die sich dann, also so von innen nach außen zu kehren, das Ganze. Also
vielleicht ja auch so einen Trainer mal zu begleiten, ne? Also gerade beim HSV, du hast ihn ja gestern erlebt, Daniel Thun, ja, auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz, hast dann super erlebt, Typ, wie dann aber auch sofort natürlich dann die Fragen kommen, hat er sich verwechselt, warum hat er Jatta nicht früher wieder umgestellt, ist das jetzt schon die Herbstkrise? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich erstmal muss ich sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass so ein Trainer bei uns ist, der wahnsinnig eloquent ist, integer, sportlich einfach super. Ja, er hat einen guten Kader, finde ich. Sucht immer wieder mal, man sieht es auch, dass die Aufstellungen variieren, die Formationen variieren. Die Art und Weise, wie er gestern zum Beispiel aber auch auf diese Fragen, also das quasi Außersportliche, wie er darauf eingegangen ist, wie er Kritik immer auch in konstruktive Überlegungen, das mache ich jetzt so, verwandelt hat. Und zwar spontan, nicht jetzt irgendwo von dem Blatt ab, sondern das ist schon beeindruckend. Ich habe eine Begegnung mit ihm schon gehabt, er hat für den Fußballspruch des Jahres eine Auszeichnung bekommen. Er hat damals Jatta in Schutz genommen, als es diese ganze Geschichte gab mit dem Pass. Und fand ihn auch da in diesem kurzen Gespräch, das wir hatten, der auf kürzester Distanz, also ohne großer Not, hat er so viele gute Sachen über genau das gesagt. Was bedeutet das eigentlich, hier im Land zu sein, als nicht deutscher Spieler und dann so angegangen zu werden? Ja? Und er selber kommt ja aus einer migrantischen Umgebung, er weiß, wovon er spricht. Und ich finde, der macht eine super Arbeit und ich hoffe wirklich sehr, dass jetzt keine Nervosität reinkommt. Man hat es ja, wie du sagst, auch gestern gleich gesehen, sofort kommen so, ja, aber hast du dich da nicht verwechselt, warum vier Spieler auf einmal und so weiter. Ich wünsche uns allen, dass er lange hier bei uns bleibt.
Den Spruch, den du gerade erwähnt hast, vielleicht hören wir da einmal ganz kurz rein, das war der Fußballspruch des Jahres 2019. Du warst in der Jury, ja. Hast auch für diesen Spruch gewählt, oder?
Es gab so eine Top-Liste, wir durften Stimmen abgeben und dann gab es 10 Sprüche und dann hat das Publikum online aus diesen 10 einen ausgewählt und dann hat er gewonnen. Aber er war auch bei mir schon weit oben.
Mhm. Dann hören wir einmal rein.
Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen sportlichen Vorteil zu erhaschen, sondern sollte sich eher auf seine eigenen sportlichen Fehler reduzieren.
Das hat er damals als Trainer des VfL Osnabrücks gesagt, also er hatte gar nichts mit dem HSV zu tun und er wurde auch gar nicht danach gefragt, ihm war das ein Anliegen nach dem Spiel, das einmal loszuwerden. Wie hast du das damals aufgenommen?
Genau, also genau in der Weise, wie es ankommen sollte, dass ein Trainer, der weiß, ich habe hier ein Sendungsbewusstsein, auf mich wird gehört, ich spreche als Experte einerseits, aber auch als jemand, der wirklich auch politisch zu diesem Thema eine Meinung hat. Ich fand das einfach super, diesen Mut zu haben, nach vorne zu kommen und sagen, und jetzt habe ich noch was zu sagen. Weil das erwartet man nämlich von Fußballspielern und Fußballtrainern nicht, dass sie sich zu gesellschaftlichen, politischen Zusammenhängen äußern. Im Gegenteil, es wird immer gesagt, konzentriert euch auf den Sport. Aber wenn jemand und dann auch auf diese Weise etwas Gutes zu sagen hat und so den Mut auch hat, wissen, dass das beurteilt werden wird, das finde ich total super. Und das habe ich damals, dachte, mein Gott, ey, das endlich, also quasi endlich sagt's einer. Und wie gesagt, er hatte ja damit mit dem HSV nichts zu tun. Ihm hat einfach der ganze Umgang, auch der anderen Trainer, ich glaube, ich war in Nürnberg oder so auch noch, es gab so 2, 3 Mannschaften,
die dann Karlsruhe und Bochum haben Protest und Bochum, eingelegt.
Genau, wo du denkst, ey, warum mischt ihr euch überhaupt ein? Ich meine, was soll das? Ja, lass doch mal, ja, und das finde ich einfach absolut super. Das ist auch so eine Frage für mich immer, inwieweit können die Spieler, die ja so einen Einblick haben in die Mannschaftsstrukturen und die wissen, mit welchen privaten Problemen auch Menschen, andere Mitspieler zu tun haben, inwieweit können sie das nach außen tragen? Man sagt ihnen immer, äußert euch nur zum Spiel oder äußert euch gar nicht und so. Und ich finde es super, wenn ein Trainer auf diese Weise auch wirklich Haltung beweist, weil das ist nämlich Haltung.
Deine Herkunft ist ja auch ein großer Teil deiner Literatur.
Ja.
Hat dich vielleicht auch deswegen diese Geschichte um Bakary Jatta auch persönlich so berührt?
Ja, absolut. Ich meine, da weiß man ziemlich genau, wie die Mechanismen funktionieren. Bei mir in einem viel kleineren Rahmen war das auch immer so, als wäre das Geflüchtetsein so ein Makel. als hätte man damit etwas angestellt, ja, als wäre das so eine freiwillige Entscheidung, vertrieben zu sein. Also oft habe ich das in Unterhaltungen gehabt, dass man so wie so ein Mensch zweiter Klasse, weil man geflohen ist, behandelt worden ist. Und jetzt passierte das mit Jatta und dachte, genau das passiert schon wieder, aber halt auf diesem öffentlichen Bühne, ja. Und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn du so ohnehin in einer Situation bist, in der du dich immer verteidigen musst für etwas, was du einfach bist, und dann kommt einer und sagt, okay, und du verdienst es nicht, hier mitzuspielen, du kannst nicht mitmachen und so weiter. Es ist schwierig, es ist wirklich eine, man reduziert dich quasi auf etwas, ja, Herkunft in dem Fall, auf etwas, wofür du eigentlich nichts kannst. Und das ist das, ja, es kann wirklich echt extreme Folgen haben, dass du dich zurückziehst. Das war auch bei mir eine Zeit lang am Anfang der Fall. Ich habe gedacht, okay, mit Deutschen komme ich eh nicht ins Gespräch, also dann gehe ich mit den Jugos halt, habe ich dann eh mehr zu tun und so. Es prägt einen und man lernt so bestimmte Verteidigungsmechanismen. Ich habe damals oft behauptet, ich komme aus Slowenien, weil Slowenien war so für Deutsche, okay, Alpen, Skifahren und so, also war so, weil ich gar nicht wollte, dass jemand dann, Bosnienkrieg und so, okay, Balkan und so, also so. Ja.
Das war ja dann letztes Jahr aus diesem Fußballthema, aus dem Thema eines Fußballers wurde ja ganz schnell eine gesellschaftspolitische Diskussion. Mit deinem Background warst du auch ein bisschen erschrocken, was daraus in dieser Kürze der Zeit dann plötzlich geworden ist, dass dann plötzlich die AfD sich dazu äußerte und so weiter und so fort.
Nee, erschrocken gar nicht, weil es, wie gesagt, bekannte Mechanismen sind. Und dass die AfD halt über jedes Stöckchen dankbar springt, dass ihnen geboten wird, ist auch, ne. Also quasi, es waren eher selbstverständliche Mechanismen, die dann so ins Laufen gekommen sind. Ich kann vielleicht lieber sagen, was ich gut fand. Ich fand gut, dass sich die Fans hinter Jatta gestellt haben, und zwar geschlossen. Ich fand gut, dass sich gesamter Verein von Anfang an, und gar jetzt gar nicht so aus der sportlichen Perspektive heraus, sondern gesagt hat, hey, was wollt ihr denn eigentlich? Wir haben Beweise, außerdem glauben wir diesem Spieler. Also dass niemand da auch nur einen Ansatz von Zweifel oder Ablehnung oder wie auch immer. Und das wäre nämlich verheerend gewesen, auch für den Spieler übrigens, wenn plötzlich die Fans da gesagt hätten, so. Und das, also so etwas, um das jetzt auf die gesellschaftliche Ebene zu übertragen, finde ich super. Wenn sich dann größere Mengen von Leuten und die Zuständigen und die Verantwortlichen ganz klar positionieren und sagen, was wollt ihr denn eigentlich hier? Also wir stehen voll hinter diesem Fall, wir sind voll für eine offene Gesellschaft oder was auch immer für ein Thema da ist. Nur so kannst du eben solchen, auch der AfD und ihren Anhängern zeigen, hier gibt's einen breiten Block an Gegenwehr, und dann lassen sie auch eher das Thema in Ruhe, als dass sie es weiter verfolgen.
Das war ja auch eine Phase, wo viele Fans gesagt haben, wir sind stolz auf den Verein, wie sie sich verhalten, wie sie handeln. Hast du das auch so empfunden? Das hat man ja nicht oft gehabt, dass man auch gesagt hat, ich bin stolz, jetzt auch ein HSV-Fan zu sein.
Ja, das ist super. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, HSV hat auch schwierige Phasen, was das Verhalten gegenüber rechten Tendenzen in den Fananhängerschaft. Aber die machen es schon viel besser in letzter Zeit. Und auch das war jetzt ein Zeichen, ein klares Zeichen. Fans positionieren sich richtig, der Verein positioniert sich gegenüber den Fans und dem Spieler richtig. Also es war eine richtige Teamarbeit von allen Beteiligten, inklusive eben solchen Unbeteiligten wie Tune damals. Also es war eine sehr breite Verteidigungshaltung, die aber eigentlich, und das finde ich auch gut, eigentlich ein Angriff war. Zu sagen, wir stehen voll dahinter, ist nicht so einfach. Es ist viel einfacher zu sagen, wir warten mal ab und gucken, was die Untersuchungen bringen und so weiter.
Du hast Daniel Junior dann den Preis vor ein paar Wochen selbst überbracht ins Stadion, und er hat zum Stichwort Teamwork, was du gerade angesprochen hast, dann auch noch eine Frage an dich.
Moin Sascha, ich freue mich sehr darüber, dir jetzt auch eine Frage stellen zu dürfen. Als Cheftrainer des Hamburger SV weiß ich nur zu gut, wie wichtig es ist, einen verlässlichen und fleißigen Staff um sich herum zu haben. Menschen, die ihre Kompetenzen einbringen, damit wir im Team erfolgreich sind. Nun meine Frage, wie sieht es bei dir aus? Hast du Menschen um dich herum, die dich unterstützen und die deine unfertigen Fragmente schon einmal gegenlesen, die dich inspirieren? Oder kurz gefragt, Einzelkämpfer oder Teamplayer? Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und würde mich auf ein Wiedersehen freuen. Liebe Grüße, Daniel.
Liebe Grüße von Daniel Thune. Super. Er hat einen großen Staff an seiner Seite natürlich mit zwei Co-Trainern, Videoanalysten, Physiotherapeuten, Torwarttrainer. Da ist ja wirklich viel drumherum. Ja, wie ist das bei dir?
Ja, also nicht in diesem Rahmen, aber ich würde, glaube ich, nicht hier sitzen, wenn das bei mir nicht der Fall gewesen wäre. Also oft, ich glaube, das ist auch so eine Sache, ist vielleicht ganz schön, dass wir darüber sprechen. Als Autor, man nimmt so an, wenn man ein Buch kauft und da reinliest, da gibt's einen Verlag irgendwo, der wird das drucken, was da kommt. Aber da bis das so weit ist, ja, da gibt's so viele Schritte, Es gibt ein Lektorat, ich habe zwei Lektoren, das ist jetzt so mein Basisteam, das würde sowas wie Assistenztrainer sein, ja. Und der eine, das sind tatsächlich auch beide unterschiedliche, wie man sagen, es gibt einen Konditionstrainer, das ist bei mir Martin Mittelmeier, der so das große Ganze immer im Blick behält und dramaturgische Strukturen mit mir bespricht. Und dann gibt's den, sagen wir mal, den Techniktrainer, ja, das ist meine Katja Seemann, meine Freundin, die bei Rowohlt arbeitet, und sie arbeitet auf der Satzebene mit mir. Also sie, das, was wir vorhin auch sprachen, diese Sprachbilder, Metaphern und überhaupt der Klang, der Rhythmus der Sätze, da ist sie dafür zuständig. Also diese beiden sind so wirklich, die begleiten jeden Prozess von Anfang an.
Auch jedes Buch, also immer das gleiche Team?
Das erste, da kannte ich Katja noch nicht, da war sie noch nicht dabei, aber ab dem zweiten Buch waren die beiden immer so dabei. Dann gibt es beim Verlag selber eine ganze Abteilung, die nur dafür sorgt, dass ich auf Lesereise gehe. Ja, das ich weiß nicht, was bei einem Fußballverein, also da gibt es sicher auch Leute, die so die Booker sind, die Hotels Teammanager, buchen. Teammanager, genau. Und bei mir ist es eine Person im Grunde, die aber meine gesamte Lesereisen, und das ist jetzt, wir reden nicht von 10 Reisen, sondern, also ich glaube, mit dem letzten Buch war ich bei 150 Lesungen. Also wirklich, das ist so eine ausgedehnte Deutschlandtour. Und sie macht das. Ohne sie wäre ich total aufgeschmissen. Ich wüsste, also die organisiert alles, bespricht die Honorare und so weiter. Also wirklich alles kommt dazu. Dann gibt es die Verlegerin natürlich, die, wenn überhaupt eine Idee zu einem Buch entsteht, kommt sie dazu und spricht mit mir inhaltlich darüber. Und die ist sowieso eine, ja, ich weiß gar nicht, was das wäre, aber die so der gute Geist, ohne den ich diese Bücher gar nicht machen würde. Also so ein bisschen wie Hermann Rieger früher, die baut mich auch auf, wenn es mal nicht läuft und wenn ich irgendwie Zweifel an dem Text habe, kommt sie und ruft an und sagt, so, Sascha, wir reden nochmal darüber, und die ist dann auch da. Und dann gibt's die Pressearbeit, das sind auch die Leute, die dann, wie beim HSV eigentlich auch, wir haben sie gestern auch kennengelernt, die dafür sorgen, dass ich Interviews bekomme, dass das Buch auch besprochen wird, dass das irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Also ja, lieber Daniel, also bei mir ist es auch ein Team, wahrscheinlich bei weitem nicht so groß wie bei dir, aber ohne diese Leute, ja, wir hätten uns nicht kennengelernt und ich sehe sie heute Abend nicht.
Gestern Abend hat den Text noch jemand gelesen, bevor du ihn abgeschickt hast?
Nee, das dafür gab es keine. Ah, du, ja. Du hast ihn gelesen.
War keine Zeit mehr.
Das war einfach keine Zeit mehr. Aber ich fand trotzdem, dieser eine Durchgang, den wir hatten, bei dem wir noch einmal drauf geschaut haben, das war ganz wichtig, dass du auch gesagt hast, okay, vielleicht kann man da was kürzen und so. Ich hatte auch eine Idee und so, und das fand ich schon auch wichtig für mich.
Es gibt noch jemanden, den würde ich beschreiben zum erweiterten Team, den hast du jetzt eben noch nicht aufgezählt, aber der hat auch was mit deinem Buch Herkunft zu tun, und der hat eine Frage an dich. Du bist ja großer HSV-Fan, hast aber auch schon eine erste Liebe in deinem Leben gehabt, das hast du vorhin noch einmal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht hören wir einmal ganz kurz in die Frage rein.
Lieber Sascha Stanisic, hier spricht Sebastian Nübling. Ich bin der Regisseur gerade am Thalia-Theater, mit viel Freude an der Bühnenversion oder einer der Bühnenversionen deines Buches Herkunft arbeitet. Und meine Frage an dich ist folgende. Kannst du uns was erzählen über den 2:2 Ausgleich von Roter Stern Belgrad gegen die Bayern im Pokal der Landesmeister 91? Das ist ein Tor, was du in deinem Buch beschreibst und was du nicht sehen konntest, weil das ganze Stadion schon stand und du noch zu kurz warst, um über die Leute drüber zu gucken, dass du aber, wie du schreibst, 100-mal in der Wiederholung gesehen hast. Und mich würde interessieren, was war das für ein Tor? Und was hat das für dich bedeutet, dass Roter Stern Belgrad das damals geschossen hat? Und was für eine Beziehung hast du zum Lieblingsverein deiner Jugend heute? Viel Spaß bei der Sendung und wir sehen uns hoffentlich bald im Thalia-Theater.
Und bevor du diese Frage beantwortest, würde ich dich bitten, einmal eine ganz kurze Passage, ich habe die markiert, hier aus deinem eigenen Buch vorzulesen.
Mein Vater sagte, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Wäre es beim 1:2 geblieben, hätte es Verlängerung gegeben. Vielleicht hätten die Bayern dann die besseren Beine gehabt und die besseren Ideen, um es ins Finale zu schaffen. Vielleicht wäre dann überhaupt alles anders gekommen. Der Krieg nicht nach Bosnien, ich nicht zu diesem Text. Das 2:2 habe ich nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt, es lief die 90. Minute, standen alle. Das ganze Stadion stand, vielleicht stand sogar das ganze Land ein letztes Mal gemeinsam hinter einer Sache. Ich konnte den entscheidenden Angriff nur bis zu dem Moment verfolgen, als der Ball von Augenthaler abgefälscht seine Torreise antrat, dann aber bewegten sich die Männer vor uns, neben uns, die ganze Tribüne bewegte sich nach rechts, nach oben. Ich wurde zur Seite gedrückt, verlor das Gleichgewicht und den Ball aus den Augen. Wie oft habe ich dieses Tor in der Wiederholung gesehen? Auf YouTube, da gibt's ein Video mit 52.000 Treffern, davon sind 5.000 von mir. Bis sich jedes Detail so in mein Gedächtnis gebrannt hat, wie eben etwas, was du nur mit großer Liebe verbindest oder mit großem Unglück. Augenthaler will diese Flanke abwehren, trifft den Ball unglücklich, eine Bogenlampe ins eigene Netz.
Wunderschön, ja. Ich kenne dieses Tor nicht, aber ich spüre förmlich die Bedeutung, die dieses Tor für dich hat.
Ja,
siehst du es jetzt auch nochmal vor dir, wenn du das so...
Ja, wie gesagt, also ich war mit meinem Vater damals im Stadion. Das war auch das einzige Spiel tatsächlich, das wir beide gemeinsam in Belgrad gesehen haben. Wir waren beide Roter Stern-Anhänger, aber Belgrad ist einfach 250 Kilometer entfernt. Wir waren einfach da nie. Und da hat er aber eben Karten gehabt und wir sind dahin. Und ich habe das ganze Spiel eigentlich ganz gut sehen können, aber eben dieses Tor nicht, weil da so eine Aufregung kurz vor Schluss und irgendwie war wirklich einfach so eine Unruhe und Bewegung und ich habe es nicht gesehen. Also damals war es nur ein sportliches Ereignis und dieser Jubel war ohrenbetäubend, das vergisst du auch niemals. Also ich kriege jetzt ein Gänsehaut, wenn ich darüber lese. Ich kann mich quasi an alles, an Sounds und Gerüchen und Bildern von Rücken und Haaren sehen, aber nicht das Tor. Ja. Und das habe ich natürlich später oft gesehen im Fernsehen und eben auf YouTube jetzt. Im Grunde war das ja meiner Entwicklung als Teenager oder jetzt Sportfan so halt der Höhepunkt meiner Fanschaft so. Aber im Nachhinein war dieses Spiel und überhaupt diese Mannschaft, die ja aus allen Kulturen und Ethnien Jugoslawiens bestand. Das war so ihr größter Triumph, unser größter Triumph als jugoslawischer Fußball. Später gewann sie ja den Landesmeisterpokal. Und dann brach aber das Ganze zusammen. Ja, das ganze Land brach zusammen. Dieser ethnische Zusammenhalt, der in der Mannschaft sehr groß war und sportlicher, wir beobachten das ja selbstverständlich in allen unseren Mannschaften in Deutschland auch, das brach auch zusammen und war auch nie mehr so richtig zu haben. Im Nachhinein also hat dieses Spiel auch für mich diese gesellschaftliche Bedeutung, wie die Gesellschaft zusammenhielt und in dem Fall im sportlichen Sinne halt einen Erfolg erringen konnte und danach war alles zu Ende. Und das war kurz bevor wir auch Jugoslawien verließen. Also auch das, also so dieses größte sportliche Ereignis, dann der Zusammenbruch des Landes und meine Flucht und zurückdenke ich an dieses Spiel und weiß, also mit meinem Vater war das super, das zu erleben mit ihm gemeinsam, das bondet einfach wahnsinnig. Dann ja, das so zu sehen, wie eigentlich ein schöner Traum von einer zusammenlebenden Gemeinschaft mit verschiedenen Kulturen so auseinanderbricht und das Bild als Metapher genau dafür, für den Zusammenhalt eigentlich, das hat eine große Bedeutung für mich und ja, also vielen Dank auch für die Frage, es ist nach wie vor etwas wie so eine komische Leerstelle in meiner Erinnerung, die aber so voll ist mit Eindrücken und Gefühlen. Das ist so seltsam. Also man hat etwas eigentlich nicht erlebt und trotzdem hat es für einen so große Bedeutung.
Du beschreibst ja in dem Buch, wie du dein Vater dir nach dem Viertelfinale sozusagen verspricht, wenn Roter Stern Belgrad ins Halbfinale kommt, dann fahren wir nach Belgrad. Wenn man das jetzt heute machen würde, dann würde man ehrlicherweise einfach gar keine Karte bekommen, unabhängig von Corona, sondern weil es alles ausverkauft wäre, sofort. Wie war das damals so einfach, eine Karte zu bekommen?
Ich weiß es gar nicht. Also ich musste tatsächlich, ich habe noch nie mit ihm darüber gesprochen. Also ich weiß nicht, wo der das her hatte, die beiden Karten. Das war wirklich sicher nicht einfach für ihn zu bekommen, aber vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er sonst auch, wie gesagt, wir waren sonst nie da. Also es ist jetzt auch für ihn ein erstes Mal gewesen. Also ich habe ihn nie gefragt, wie der dazu gekommen ist, die Karten zu bekommen. Mhm.
Du hast gestern schon erwähnt, dass es für dich heute etwas schwieriger ist, dich mit Roter Stern Belgrad zu identifizieren. Ja. Kannst du nochmal sagen, warum?
Ja, das ist, also ich bin ja eigentlich, ich achte schon sehr drauf, was für eine, wie der Verein aufgestellt ist und die dulden rechtsextreme Fans und tun extrem wenig gegen Tendenzen auf den Rängen, die mit denen ich einfach nichts anfangen kann und das ist wahnsinnig aggressiv und in einer Weise beschämend eigentlich, das zu sehen und deswegen, das spielt für mich eine große Rolle. Ich kann nicht jubeln, wenn so ein Verein gewinnt, weil da sehe ich das schon in Verantwortung von den Verantwortlichen da, sich ganz klar zu positionieren. Wir sprachen ja darüber, genau gegenüber solchen Tendenzen zu sagen, das dulden wir nicht, das wollen wir nicht. Wir belegen mal jetzt einfach mal diesen ganzen Block hier mit Stadionverbot oder was auch immer. Es kommen Sprüche, es kommen Gesänge, die einfach menschenverachtend sind und deswegen ist es seit Jahren eigentlich. Also ich beobachte da so ein bisschen aus dem Augenwinkel, wo spielen die jetzt? Jetzt wieder Europa League und so, wir haben sie gespielt, aber und da ist überhaupt keine
Emotionalisierung.
Nein, überhaupt keine Leidenschaft oder so etwas. Das ist so, wenn man es irgendwie trennen würde, quasi, wenn man nur die Farben hätte und das und die Spieler und das Team und dann den Verein auf der anderen Seite, aber das geht halt einfach für mich nicht. Das ist unverantwortlich. Und mit jedem, mit dem ich spreche, die lesen das Buch und sagen, Roter Stern Belgrad immer noch, dann sage ich nein, nicht mehr. Das hat sich einfach erledigt.
Beim HSV hat sich ja gerade in dieser Hinsicht, hast du schon gesagt, sehr viel verändert. Ich nehme mal an, deswegen ist es dir auch dann leichter gefallen, auch HSV-Fan zu bleiben und vielleicht noch stärker zu werden.
Ja, das spielt eine Rolle. Ich finde, ich will einen Verein, der auch zu gesellschaftlichen Idealen eine ähnliche Funktion, also eine ähnliche Position bezieht wie ich selber. Ich könnte das nicht, wenn, also, aber das ist jetzt, glaube ich, in der Bundesliga bei allen Vereinen so, dass sie versuchen, sich vom Rechts abzugrenzen und dort auch Zeichen zu setzen. Und das ist jetzt nicht beim HSV jetzt nur so und bei Pauli seit Ewigkeiten eigentlich schon.
Du hast ja schon am Anfang beschrieben, dass du HSV-Fan geworden bist, bevor du nach Hamburg gekommen bist und dementsprechend nicht diese angeborene Antipathie gegen St. Pauli hast. Mhm. Auch, dass du keine Antipathie gegen Werder Bremen hast. Dafür haben wir einen Beweis gefunden und den wollen wir mal jetzt hören.
Hallo Sascha, Daniel Beskos hier vom Mayrisch Verlag. Schön, dass du das heute machst hier. Ich kann noch ergänzen, dass ich persönlich bezeugen kann, dass du schon mal in der Ostkurve des Weserstadions bei Werder Bremen warst. Es macht schon Spaß, ab und zu auch mal Erstliga-Fußball zu sehen, oder?
Ein bisschen Häme darf
ja,
nicht fehlen.
Ja, absolut, absolut. Von Daniel so. Ja, ich habe einen sehr guten Freund, David Hugendick, bei Zeit Online. Und wir haben das über Jahre jetzt etabliert, dass wir, er als Bremer Fan kommt, er zu uns im Volkspark und wir gucken uns HSV-Spiele gemeinsam an und jubeln auch gemeinsam die Tore. Und genauso stehe ich aber auch bei Bremen, also inkognito quasi, dort. Und ich kann das irgendwie nicht so. Ich war damals ja bei dem DFB-Pokalspiel gegen Bremen
das
2009-Zeit. Das hat schon Spuren hinterlassen. Das muss ich schon sagen. Das ist schon anders
als bei Pauli. Tim Wiese kam sogar, hat es noch im Spielbericht geschafft.
Ja, ich stand so auf der Höhe, es wurde gegen den Nord geschossen, die Elfmeter, und ich stand so auf der Höhe der Eckfahne und habe quasi, also die kürzestmögliche Distanz zu Tim Wiese gehabt, die man so als Zuschauer haben kann. Und ich muss sagen, da ist einiges in mir gebrochen. Also ich habe so richtig, was wird nochmal so eine...
Nicht nur bei dir, nehme ich mal an.
Ja, also es ist Schaden entstanden. Und seitdem ist es so, solange er noch da war, ich muss schon sagen, ich konnte Bremen nicht ausstehen. Also ich habe wirklich mich mit jeder Niederlage gefreut. Also, aber jetzt ist er weg und es kamen irgendwie auch andere Spieler und eben durch David und Daniel. Ich war dann im Stadion fast jede Saison einmal und das ist schon okay. Ja, ich kann damit jetzt besser umgehen. Aber damals, es war eigentlich purer Hass. Ja.
Eigentlich ist immer unsere letzte Frage immer die gleiche, nämlich wann der HSV aufsteigt. Wir sind noch nicht am Schluss, trotzdem, weil es jetzt passt zur Frage von Daniel Beskos. Wann wird der HSV wieder Werder Bremen in der ersten Liga sehen?
Ja, ich dachte eigentlich letzte Saison, aber also diese Saison. Ich will gar nicht. Also zum Beispiel jetzt dachte ich, ich hole auf jeden Fall einen Heimsieg, ja, als wir jetzt bei Bochum waren und gegen Bochum waren. Und deswegen will ich gar nicht sagen, diese Saison steigen wir wieder auf. Alles in mir will das. Ja, ich habe, also lieber Daniel, ich habe wirklich Bock auf Erstliga-Fußball. Ich hoffe sehr, dass es diese Saison wird.
Ja, als Fan würdest du auf jeden Fall jubeln. Eine Kollegin von dir fragt sich aber, warum du eigentlich nie selbst Fußballer geworden bist. Ein Tipp, nachdem wir mit Daniel Beskos eben schon einen Werder-Fan gehört haben, kommt jetzt noch eine St. Pauli-Anhängerin mit Faible für Eintracht Frankfurt. Hast du eine Idee?
Nee, eigentlich nicht.
Dann hören wir mal rein.
Sascha, hallo, hier ist Simone. Ich würde mit dir gern über Eintracht Frankfurt reden, weil bei der Eintracht standen ja immer die besten, aufregendsten und lustigsten jugoslawischen Spieler unter Vertrag und ich habe dich da eigentlich immer sehr stark gesehen. Und jetzt gibt es ja bei jedem herausragenden Fußballer auch diese eine Geschichte, warum es dann halt doch nicht geklappt hat mit der Profikarriere. Kino mit Vanessa am Tag des Probetrainings, solche Sachen. Und jetzt wüsste ich gern von dir, lieber Sascha, warum hast du nie bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag gestanden?
Also für Eintracht habe ich große Sympathien. Als ich in Heidelberg noch gelebt habe, war das mein, da habe ich eigentlich fast jedes Auswärtsspiel vom HSV gesehen, aber auch sonst Spiele vom, und ich fand auch die Stimmung da super. Also ich fand die Eintracht, da fand ich richtig gut. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, da war noch Frank Rost bei uns im Tor und hat einen Elfmeter gehalten gegen Frankfurt und das war richtig gut, diese Energie, die dann von ihm ausging, das restliche Spiel von diesem einen gehaltenen, also man hat so förmlich gespürt, okay, der frisst sie jetzt auch, also es kann ihm keiner was, ja. Ich mochte Eintracht eigentlich immer, jetzt, wie gesagt, also dieses Nationale spielt bei mir nicht so eine große Rolle, aber tatsächlich hat Frankfurt diese immer noch, ja, mit Kostic, der ja damals jetzt auch von uns,
Bobic,
genau, also wirklich
gab so ganz auch mal einen berühmten viele, Trainer.
Ja, genau, Stefanovic. Also es ist einfach ein gutes Pflaster. Ich war immer Basketballer eher. Also bei mir ist es nicht so, dass es nicht geklappt hat. Ich habe es nie versucht mit der Fußballkarriere. Und ich habe eigentlich immer auch schon in meiner Jugend Basketball gespielt, damals noch in Heidelberg, auch in den Jugendmannschaften. gespielt, sodass das, also Fußball gar nicht jetzt so als, jetzt mal um die ernste Antwort zu geben.
Auf die Frage von Simone Buchholz, das müssen wir noch.
Genau, auf die Frage von Simone Buchholz. Frankfurt wäre aber tatsächlich dann die naheliegendste Möglichkeit, weil in Heidelberg gab es ja nichts, wie gesagt. Aber ich glaube, ich wollte auch niemanden beeindrucken. Ich fand Basketball so als Spiel, also es lag mir, ich war eher talentiert da als im Fußball.
Wie sieht's heute aus? Kickst du noch oder spielst du noch Basketball oder beides nicht mehr?
Beides auf einem extremen Freizeitlevel. Also da ist überhaupt kein Wettbewerbsgedanke oder ein Teamzugehörigkeit, nur so mit Freunden mal im Park und so. Mhm.
Und mit Simone Buchholz, woher kennt ihr euch?
Redet ihr über Fußball? Halt, genau, wenn man sich so in Hamburg kennt. Also wir begegnen uns einfach ab bei Literaturevents und wir haben Daniel zum Beispiel, Daniel Beskos, der vorhin, das ist ein gemeinsamer Freund, der organisiert kurz vor Weihnachten immer so ein Treffen von vielen Leuten, die hier Kultur machen und Literatur machen, und da ist Simone auch immer dabei und ich mag sie sehr gerne und ihre Bücher sind auch top.
Die Frauen wollen es heute bei uns aber ganz genau wissen und deswegen kommt nochmal eine Nachfrage zu deinen Fußballqualitäten.
Sascha, hallo, hier ist Katja. Ich habe auch noch eine Frage an dich. Vorher muss ich vielleicht für die anderen noch sagen, als ich Sascha kennenlernte, hatte er gerade an beiden großen Zehen keinen Nagel mehr, weil ihn einer beim Fußball hart gestoppt hatte. Seitdem sind ein paar Jahre vergangen und er spielt vor allem gegen weichere Gegner, unser 5-jähriges Kind zum Beispiel. Dino besteht aber meistens drauf, dass er verliert, also Sascha verliert. Meine Frage wäre, wenn du mal die Wahl hättest, auf welcher Position würdest du spielen, zum Beispiel beim HSV?
Also eher Tino Leistner oder eher Simon Terodde, möchte deine Freundin Katja wissen.
Also das stimmt wirklich mit den beiden Zehennagel, das war eine extreme Geschichte. Es gibt eine Nationalmannschaft der Autoren, also eine Autoren-Nationalmannschaft in Deutschland, die setzt sich zusammen aus Schriftstellern, die dann gemeinsam auch trainieren und Spiele auch bestreiten gegen andere Nationalmannschaften. Das hat sich wirklich etabliert und hat über Jahre hinweg auch zu Auswärtsfahrten und so weiter. Und da habe ich mal mitgespielt ein paar Mal, also wirklich ganz wenige Male, aber bei einem dieser Spiele ist man mir zweimal dermaßen auf den Zeh getreten, dass die blau angelaufen sind und später entfernt werden mussten. Also mehr Zufall geht gar nicht. Und da habe ich ganz ja kennengelernt und diese Zehennagel waren nicht mehr da. Das war einfach so, also ganz krass. Also meine Position, wenn wir mal so gespielt haben, früher in Heidelberg und so mit Jungs, war immer offensives Mittelfeld. Also ich wäre so eine Handposition eigentlich gewesen. So ein bisschen Ballverteiler, ab und zu mal ein Tor schießen, Standards, nicht so viel Bewegung.
Elfmeter rausholen.
Elfmeter rausholen mit einem sehr, sehr gut getimten Schrei. also das wäre meine Position gewesen. Ich habe nicht die Dinger gemacht vorne. Ich war für hinten, war ich viel zu zweikampfschwach. Also das wäre so eigentlich meine Position.
Und wer war der Gegner, will ich jetzt wissen, der die Zehennägel auf dem
Gewissen? Das waren zwei verschiedene. Simon Roloff hieß, also der andere weiß ich gar nicht. Also Simon Roloff war auf jeden Fall der eine Verantwortliche. Der weiß, glaube ich, noch nichts von seinem Glück, was er da angerichtet hat. Also ich habe danach auch nie wieder für die gespielt, weil es war einfach über Wochen hinweg unmöglich, irgendwas zu machen mit den beiden. Mhm.
Dein Sohn haben wir ganz am Anfang schon gehört. Wie sieht es bei ihm mit Fußballtalent aus? Spielt er schon im Verein?
Ganz gut. Er ist ein super Torwart, finde ich. Also er hat, das ist echt interessant auch für mich zu sehen, er hat so wenig Angst vor dem Ball, was ich eigentlich erwarten würde in diesem Alter. Also er schmeißt sich schon in diese Bälle und irgendwie hat er durch das Neonfarbenen der Fußballtrikots bei Tormännern hat er wahrscheinlich so eine ästhetische Vorliebe für die Position entwickelt. Also das macht er. Also er rennt immer, wenn wir zum Beispiel miteinander spielen oder so, dann rennt er ganz schnell immer nach hinten und greift gar nicht an, sondern will quasi sich 1:1 gegen mich aufnehmen und so. Und da ist er echt gut. Also im Moment sieht es nach einer Torwartkarriere aus.
Mhm. Er ist 5 Jahre alt. Du hast gesagt, noch warst du nicht mit ihm zusammen im Volkspark. Träumst du so ein bisschen davon, so wie du es in deinem Buch beschreibst, wie du mit deinem Vater im Stadion von Roter Stern Belgrad war, dass du ihn dann mal mitnimmst in den Volkspark und ihn zum ersten Mal mit ihm zusammen zum HSV gehst?
Ja, absolut. Also ich weiß, es ist immer so, ich will ja den Fußball jetzt nicht total überhöhen und so, aber also man ich finde, also das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist geprägt von solchen Momenten, die Erinnerungsmomente werden. Das kann auch mal gemeinsam einfach etwas basteln, was von Dauer ist, oder etwas malen. Und Fußball gehört halt bei mir in meinem Leben zu einer wichtigen Komponente. Und ich will es ihm nicht aufdrängen. Ich mache wirklich aus, wie diese 3 Trikots sind eine wahre Geschichte. Also ich will ihm auch meine Zugehörigkeit zum HSV nicht aufdrängen. So, ich will ihm das alles frei machen lassen. Aber es wäre schon geil, wenn wir dann irgendwann mal zum ersten Mal zum HSV gehen. Die Zuschauer sind wieder da und wir spielen, was weiß ich, irgend so ein Verein, so Düsseldorf, irgendwas, was so halt egal ist. Und dann gewinnen wir auch noch und wir haben das zusammen gemacht. Das wäre schon cool, ja. Und wie gesagt, bei mir begann es die Liebe zum HSV mit einer Niederlage. Also es ist auch nicht gesagt, dass das irgendwie auch bei ihm nicht sein muss. Aber es wäre cool, einfach diese Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit im Schmerz und in Liebe zu haben. So.
Ihr lebt ja in Ottensen, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, da sich als HSV-Fan zu behaupten, nein, oder? Das ist nicht unbedingt nicht als Hochburg bekannt.
Nein, das ist überhaupt, also es ist echt, also es ist was, das Einzige, was so einigermaßen vielleicht hilft, ist, dass sehr viele nach Ottensen ziehen jetzt in letzter Zeit und die haben gar keine Fußballbeziehung. Also die sind so, interessiert mich gar nicht. So. Und das ist ganz gut, weil du dann nicht nur von Pauli-Fans umgeben.
Da du ja auch zugezogener Ottenser bist, weiß ich gar nicht, weißt du, dass Choupo-Moting da an dem Platz an der Motte, dass das war sein erster Käfigplatz.
Das wusste ich gar nicht.
Da hat er das kennengelernt, ja. Also da solltest du vielleicht mal mit deinem Sohn
hingehen. Ja,
nee, das wusste ich. Der hat Potenzial, nicht. Der Platz.
Ja.
Du, bevor wir dich quasi demnächst jetzt leider hier aus unserem Podcast entlassen, musst du als Autor uns noch eine Frage beantworten. Was ist denn dein Lieblingsfußballbuch? Was hast du einen? Alle reden immer von Nick Hornbys Fever Pitch zum Beispiel. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
Ja, er heißt Carr mit C-A-R-R, ist ein Engländer. Der hat ein Buch geschrieben, hat die Übersetzung, wie die Steeple Centerbys den Pokal gewonnen haben. Und es ist eine Geschichte, die in England spielt, über einen Unterklassenverein, sagen wir mal 6., 7. Liga, die, wie die Gesetze des Pokals so sind, sich ins Finale von dem Liga Cup, glaube ich, ist es, in England hochspielen und dann auch gewinnen. Und was er macht, ist, er nimmt diesen Verein und das Dorf drumherum und die Biografien der einzelnen Spieler und baut drumherum seine Geschichte auf. Also es ist nicht nur diese sportliche Berichterstattung, die aber total super ist, weil die beginnen wortwörtlich auf der Kuhwiese, das erste Spiel so, und kommen dann am Ende, glaube ich, gegen Manchester ist das Finale, also so richtig, und haben halt ein paar gute Spieler, die so aussortiert wurden von anderen Vereinen, die es aber jetzt nochmal wissen wollen. Und das baut da also ein Dorfpanorama auf. Extrem witzig, extrem anschaulich. Auch das, was wir, glaube ich, immer als Fußballfans insgeheim hoffen. David gegen Goliath. Und diese Erzählung ist total gut etabliert. Und aber auch so eine Gesellschaftsstudie von so sozialen Milieus, des Prekären, des Alkoholismus. Also all das ist so in einem wirklich großen Wurf. Also das finde ich bisher mein allerlieblings Fußballbuch.
Dann kannst du vielleicht als letzte Frage, die hast du ja vorhin schon halbwegs beantwortet mit der Frage nach dem Aufstieg, vielleicht kannst du dann zum Abschluss nochmal sagen, wann erscheint denn dein erstes Fußballbuch?
Ja, wenn mich HSV lässt, eine Saison sie zu begleiten. Nee, ich habe eine große Lust darauf. Also erstmal kommt jetzt ein Projekt, das so im 19. Jahrhundert in Amerika spielt, so ein eher historischer Roman, und danach würde ich vielleicht echt wirklich was versuchen. Ja, also es hat mir wirklich jetzt auch, muss ich nochmal sagen, extrem große Freude bereitet, da dieses Spiel mit dir zu sehen und darüber zu schreiben. Und ich habe gemerkt, ich mag die Stimmung einer Begegnung auf dem Platz. Ich mag diese brachialen Bilder, die man da benutzen kann. Also es hat mir was gegeben und würde das gerne nochmal irgendwie.
Vielleicht klappt es ja auch diese Saison mit dem Aufstieg und dann könntest du den HSV bei seiner Rückkehr in die Bundesliga durch die Saison begleiten.
Ja, das wäre der Traum.
Wir werden mal bei Jonas Bold ein gutes Wort einlegen. Auf
jeden Fall. Ja, danke sehr, sehr gerne.
Ja, ganz, ganz vielen Dank, dass du dieses Projekt mit uns gemacht hast. Hat auch uns großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, unseren Lesern auch. Also war wirklich ein sehr schönes Projekt. Vielen Dank dafür.
Danke euch, dass ich das machen durfte. Also ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich.
Ja. Sehr schön. Damit sind wir am Ende und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder mit dem nächsten Gast, dann nach dem Spiel gegen Heidenheim, vor dem Spiel gegen Hannover. Wer das ist, erfahrt ihr dann nächste Woche. Und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.